Wir brauchen Vorbilder. Hört man immer wieder auch in der politischen Diskussion. Ich hoffe, jeder von uns hat so seine Vorbilder, oder? Hoffentlich nur gute Vorbilder. Was für Vorbilder habt ihr? Außer Jesus jetzt mal. Ist jemand so offen, um sich hier zu outen? Also selbst jüngere Leute können gute Vorbilder sein, weil sie mehr wissen, weil sie jetzt mehr können, mehr Know-how haben. Manche sogar mehr charakterlich. Wow. Manchmal können wir sehr viel von den Kindern lernen. Und es gibt ja auch Menschen, die uns zum Vorbild sein können. Männer Gottes, von denen wir was lernen können. Vielleicht auch der eine und andere Politiker. Vielleicht sagt ja jemand, Angela Merkel ist mein Vorbild. Ich staune über diese Frau, was die alles durchmachen muss. Ich las letzte Woche von Benjamin Franklin in einem Buch. Der Mann war nicht nur Politiker, sondern auch Intellektueller, Gesellschafter, Wirtschaftssachverständiger, Philosoph, Drucker, Verleger, Sprachwissenschaftler, hat 5 Sprachen gesprochen und auch geschrieben. Ein begabter Allroundler, der bis zu seinem 84. Lebensjahr aktiv war. Das ist jetzt Motivation für die ältere Generation. Für viele Leute ein großes Vorbild. Und auch ich habe meine Vorbilder. Ich lese gern die Kirchenväter oder Brüder, Männer, die vor uns gelebt haben, die begabt waren von Gottes Geist, Dinge aufzuschreiben, von denen wir heute immer noch profitieren. Tozer, Jim Elliot, Bonhoeffer, C.S. Lewis. Vorbilder sind wichtig. Sie können uns inspirieren, sie können uns motivieren, aber sie können eins nicht. Ob es ein Präsident oder ein Staatsmann oder ein Erfinder oder ein Schriftsteller oder ein Athlet oder Artist oder Asket ist. Alle unsere großen Vorbilder, die mögen uns begeistern und anregen, aber was können sie nicht? Sie können uns nicht befähigen. Vorbilder können uns motivieren, aber sie sind nicht in der Lage, uns zu verändern. Es gibt nur ein Vorbild, das uns verändern kann. Und das ist Jesus Christus. Er sagt in der Tat, wenn du mir nachfolgen willst, wenn du so leben willst, wie ich lebe, wenn du mit mir zusammen den Vater im Himmel ehren willst, dann schenke ich dir meine Kraft dazu. Und das finde ich sehr ermutigend, liebe Geschwister, auch wenn es in meinem Leben immer wieder Versagen gibt. Und ich weiß, es geht euch nicht anders. Täglich sind wir in Gefahr, in unseren Entscheidungen, in unserem Alltag eben nicht so zu leben wie Jesus. Wir versagen und wir versinken immer wieder in irgendwelche alte Muster und Formen und Sünden. Manchmal kämpfen wir darum, den Kopf über Wasser zu halten, um atmen zu können. Und doch dürfen wir immer wieder auch erleben, wie unser Gott uns die Kraft gibt, nicht nur Luft zu holen, sondern auch freudvoll zu schwimmen. Jesus Christus, unser Erlöser, unser Herr, er lebte nicht nur selbst ein vorbildliches Leben, sondern durch seinen Geist befähigt er uns auch, ihm dahin nachzufolgen. Er zeichnet äußerlich die Spur vor, der wir folgen sollen, und stellt uns auch gleichzeitig innerlich die Kraft zur Verfügung, die wir benötigen. Und wisst ihr, was daraus folgt? Was das Ergebnis dieser Tatsache ist? Dass wir in dieser Nachfolge, auf diesem Weg, nicht ein verkrampftes Leben führen müssen, sondern ein Leben voller Freude. Und das bringt uns zurück zu dem freudigsten Brief des Neuen Testaments, dem Philipperbrief, den wir schon seit einigen Wochen fortlaufend in den Predigten am Sonntag hier betrachten. Und der uns ermutigen soll zur Freude an Gott, zur Freude an unserem Herrn und auch zur Freude aneinander. Und in der letzten Predigt vor meinem Urlaub, da haben wir über den wunderschönen christologischen Hymnus aus Philipper 2, die Verse 5 bis 11 nachgedacht. Und da hat uns Paulus Jesus Christus, unser höchstes Vorbild, vor Augen gemalt und uns daran erinnert, der Weg nach unten führt nach oben. Der Weg nach unten, der Weg der Demut, der Selbstaufgabe, der Entäußerung, des vollkommenen Gehorsams, des Dienens, ist der Weg, der nach oben führt, ist der Weg, durch den Gott verherrlicht und geehrt wird. Und was es bedeutet, diesen Weg der Demut und der aufopfernden Liebe zu gehen, das hat uns Jesus gezeigt. Er ist uns zum großen Vorbild geworden. Er, der Sohn Gottes, war sich nicht zu schade, sich selbst zu erniedrigen. Wir haben gerade daran gedacht, während dem Abendmahl. Unser aller Diener zu werden, und damit hat er uns vorgelebt, was es bedeutet, den anderen höher zu achten als uns selbst. Eigentlich hat er uns vorgelebt, was es bedeutet, vollkommen zu lieben. Und damit gilt auch für uns unsere Uneinigkeit, die meistens ihre Ursache in unserer Selbstzentriertheit und Selbstsucht hat. Die beseitigen wir nicht dadurch, dass wir Einheit irgendwie institutionell organisieren, sondern dadurch, dass ein jeder auf Jesus Christus, unser großes Vorbild, schaut und sich von ihm befähigen lässt, ein Leben zu führen, das im Einklang mit dem Evangelium steht und das geprägt ist von dem Gehorsam, den Gottes Geist in unserem Leben bewirkt. Nachdem Paulus den Philippern und auch uns durch dieses herrliche Lied, dem Carmen Christi, wie es auf Lateinisch heißt, Jesus, unseren Herrn, unseren Erlöser vor Augen gestellt hat, schreibt er dann weiter in Philipper 2, ab Vers 12. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles dran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Liebe Geschwister, vielleicht könnt ihr euch ja noch erinnern, letzten Sonntag hat Matthias Herter diese Verse zitiert in seiner Predigt, als er über welches Thema sprach, wisst ihr es noch?
Heiligung.
Genau, ich bin stolz auf euch. Die Predigtformulierung war eigentlich, oder das Thema war, wie funktioniert Heiligung? Noch genauer. Und es geht in diesem Vers, der vielleicht auf den ersten Blick widersprüchlich klingt, genau um dieses Thema. Wie geschieht Heiligung? Wie geschieht geistliche Veränderung, geistliche Umformung, geistliches Wachstum? Wie können wir unserem großen Vorbild Jesus Christus ähnlicher werden? In unserem Denken, in unseren Reaktionen, in unseren Absichten, in unserem Reden und Handeln, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Familie, in der Verwandtschaft, mit unseren Freunden. Wir haben gesehen, wie Jesus gelebt hat, welchen Weg er gegangen ist. Was folgt daraus, liebe Freunde? Was lernen wir daraus? Und bevor Paulus dann ganz praktisch wird, schreibt er zunächst noch ein weiteres Lob an die Philipper. Finde ich einfach genial. Wie er wirklich mit seelsorgerlicher Finesse hier die Philipper geistlich unterrichtet. Er sagt jetzt nicht zu ihnen, also verglichen mit dem Vorbild Jesu, seid ihr noch meilenweit entfernt von einem heiligen, in Liebe einigen Gemeindeleben. Da habt ihr noch viel zu lernen, was das Thema Demut angeht. Nein, er schreibt nicht so, sondern ganz im Gegenteil. Er lobt sie mit den Worten, so wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid. Und ich nenne das Lob, Motivation zur geistlichen Veränderung. Ihr Gemeindegründer macht sich wegen ihrer Schwachheit, er macht sie nicht nieder, sondern er zeigt ihnen ein weiteres Mal die Gnade, die schon unter ihnen gewirkt hat. Wir erinnern uns, dass Paulus schon am Anfang des zweiten Kapitels ihnen sagt, ihr lieben Philipper, euch ist es doch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Das praktiziert ihr schon, das ist euch wichtig, euch gegenseitig durch die Liebe Christi zu trösten und durch den Heiligen Geist miteinander Gemeinschaft zu pflegen. Das ist toll, dass das schon bei euch vorhanden ist, denn darauf kann man gut aufbauen. Und deshalb sagt er jetzt gleich weiter in Vers 2, im ersten Kapitel, glaube ich, nun dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr eines Sinnes seid, die Einheit bewahrt und auf Christi Selbsterniedrigung dann schaut. Und jetzt in Vers 12 haben wir gelesen, wie er sie schon wieder durch Lob versucht zu motivieren, indem er sagt, ihr seid bisher immer gehorsam gewesen. Und das nicht nur, wenn ich bei euch bin und ihr in eurer unmittelbaren Nähe und euch sehen kann, sondern auch jetzt in meiner Abwesenheit. Offensichtlich hing der Glaube der Philipper nicht so sehr von ihm, dem Apostel, ab, sondern er war menschenunabhängig. Es gibt ja heute Christen, die sehr abhängig sind von ihren Vorbildern. Es ist gut, wenn wir Vorbilder haben, aber wir können nicht an unsere Vorbilder klammern oder uns davon abhängig machen. Und diesen Starpredigern sozusagen nachpilgern. Und es gibt so Leute, die reisen dann von Konferenz zu Konferenz und wenn die Konferenz vorbei ist und sie nicht mehr in der Nähe ihres Lieblingspastors, ihres Lieblingspredigers sind, dann lässt auch die Nachfolge nach, ihr Glaube erkaltet wieder. Und so soll das nicht sein. Wir müssen lernen, nicht an Menschen zu hängen, sondern an Jesus Christus allein. Und die Gemeinde Philippi ist uns diesbezüglich ein Vorbild. Auch als ihr Gemeindegründer nicht mehr bei ihnen war, waren sie gehorsam und wollten ein Leben führen, das Gott ehrt. Und das erkennt der Paulus an, er lobt sie, ihr seid alle Zeit gehorsam gewesen, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, so übersetzt die Schlachter. Und dann fährt Paulus fort und erinnert die Geschwister an ihre Verantwortung in diesem Prozess der geistlichen Veränderung. Und er schreibt ihnen eben nicht hier, liebe Philipper, ihr seid geistlich schon so reif, ihr müsst euch nicht mehr weiter bemühen. Nein, er fordert sie auf, indem er sagt, wenn es geistlich schon so erfreulich um euch steht, dann nehmt genau das zum Anlass, noch mehr wachsen zu wollen, noch mehr verändert zu werden, noch mehr zu lernen, so zu lieben, wie Christus liebt. Und er schreibt ihnen, ich lese mal nach der etwas wörtlichen Schlachterübersetzung diesen Vers 12 nochmal. Darum, meine Geliebten, verwirklicht eure Errettung mit Furcht und Zittern. Oder wie die Elberfelder es übersetzt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Was bedeutet das? Heißt das, dass Gott uns zwar errettet hat, aber wir müssen jetzt krampfhaft an dieser Rettung weiterarbeiten, damit wir sie erhalten und letztlich vollenden? Auf keinen Fall. So ein Verständnis würde dem Evangelium widersprechen. Wenn man also diesen Vers, diesen einen Vers aus dem Zusammenhang reißt, dann kann er sehr viel Unheil und Druck auslösen und zu einer zerstörerischen Werksgerechtigkeit und Gesetzlichkeit führen. Genau das will Paulus hier nicht vermitteln. Es geht also hier nicht darum, unser Heil zu erarbeiten, das ist ausgeschlossen, denn der unumstößliche Grundsatz des Evangeliums lautet: Kein Mensch kann durch seine Werke vor Gott gerecht werden. Niemand. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, heißt es im Epheserbrief. Und wenn Paulus in Philipper 2, Vers 12 nun davon spricht, dass wir unsere Errettung verwirklichen sollen, dann will er nicht das Gegenteil davon sagen, was er immer wieder leidenschaftlich gelehrt hat, sondern was er sagen will, ist Folgendes. Es ist unsere Verantwortung, alles dran zu setzen, dass unsere Errettung sich in unserem Leben auswirkt. Und deshalb finde ich die NGÜ, wie die hier übersetzt, unmissverständlicher. Sie erklärt eigentlich schon, was dieses Wort bedeutet. Ihr sollt euch ihm, Gott, auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles dran setzen, dass eure Errettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Dieses Verb verwirklichen oder auswirken, es beschreibt im Urtext ein kontinuierliches Handeln, ein Arbeiten, um etwas zum Ausdruck zu bringen, zur Erfüllung zu bringen. Mit anderen Worten, wenn wir unsere Errettung, unser Heil, ohne unser Dazutun empfangen haben, wenn Gott uns aus absolut freier Gnade ein neues Herz geschenkt hat, dann lasst uns kontinuierlich, täglich, stündlich, eigentlich jeden Augenblick alles dran setzen, dass unsere wunderbare Errettung, die wir gerade auch heute wieder beim Abendmahl gefeiert haben, sich in unserem Leben, in unserem Alltag, morgen von Montag bis Samstag auswirkt. Das muss sich zeigen, das muss gesehen werden, dass Gott uns neu macht. Und da stehen wir alle in der Verantwortung, aktiv mit Gottes Geist an unserer geistlichen Veränderung mitzuwirken, damit sich der Segen unserer Errettung in unserem Leben voll und ganz auswirken kann. Also diese Haltung: Gott wirkt in uns und deshalb brauche ich nichts mehr zu tun. Die ist nicht biblisch. In der Heiligen Schrift, da treffen wir immer wieder auf diese sogenannte Imperativstellen, die uns auffordern, aktiv zu werden. Hebräer 12, Vers 14 zum Beispiel ist eine interessante Parallelstelle. Da heißt es, da sagt der Schreiber: Jagt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und das klingt genauso hier in Philipper 2, Vers 12. Da, meine Geliebte, verwirklicht eure Errettung mit Furcht und Zittern, wie die Schlacht übersetzt oder die NGÜ eben. Setzt alles dran, damit sich diese Errettung in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Und das mit Ehrfurcht und mit Respekt vor Gott. Und weil wir diese Bibelworte ernst nehmen, ist auch einer unserer Kernwerte oder eine der vier Säulen unseres geistlichen Gemeindehauses eben hier so als zweites angegeben: die geistliche Veränderung von innen nach außen. Da steht sogar in Klammer Heiligung, Seelsorge. Das ist ein Kernwert, ein Grundpfeiler, an dem nicht gerüttelt wird, unseres geistlichen Gemeindehauses. Und das begründen wir, oder das ist begründet eben in diesen Bibelstellen, in diesen Bibelworten, in diesen Innen auswirkt. Paulus verwendet hier starke Worte: Respekt, tiefe Ehrfurcht. Oder Furcht und Zittern in den Elternübersetzungen. Und ich denke, er will damit sagen, wenn es um das Streben nach Heiligung geht, wenn es darum geht, dass wir alles dran setzen sollen, ein Leben zu führen nach Gottes Willen, dann bedeutet das geistlicher Kampf. Es bedeutet, sich immer wieder klar zu werden, ich bin zwar in Christus, in meiner Stellung vor Gott, heilig. Auf dieser Grundlage kann ich überhaupt mich Gott nähern und mit ihm Gemeinschaft haben. Aber ich bin auch zugleich noch ein Sünder. Und das täglich. Martin Luther hat das mit diesem Satz zusammengefasst, simul justus et peccator. Ich bin zugleich gerecht, heilig und ein Sünder. Und darum komme ich nicht im Geist der Selbstgerechtigkeit zu meinem Gott, sondern mit einer demütigen, ehrfurchtsvollen, respektvollen Haltung, denn ich weiß, Gott ist dreimal heilig. Er hasst die Sünde. Und eigentlich sollten wir alle eine gesunde Furcht davor haben, unseren Gott zu beleidigen. Das will Gottes Geist uns hier durch Paulus sagen. Manche von euch haben dieses Jahr Abitur gehabt. Anderen steht das noch in diesem nächsten Schuljahr davor. Ich glaube, fast jeder Abiturient hat vor der Prüfung oder vor diesem Prüfungsausschuss großen Respekt, oder Annalena? Und da geht man hin so, oh, ist egal. Nee. Man hat Ehrfurcht vor dem Ernst der Aufgabe. Und was ist die Konsequenz daraus? Nun, der Abiturient, die Abiturientin, sie ist fleißig, sie bereitet sich vor, um in diese Prüfung zu gehen oder diesem Ausschuss zu begegnen. Und als Christen sind wir alle Schüler in Gottes Schule und deshalb sollten wir Ehrfurcht und Respekt vor unserem Gott haben. Und das ist nicht ein Zittern aus Furcht davor, verloren zu gehen. Denn Paulus sagt es eindeutig in Römer 8, Vers 15, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sondern ihr seid Söhne und Töchter. Und ihr müsst nicht wieder mit Angst und Furcht euch Gott nähern, dass er euch jemals wieder verwerfen wird, sondern wir können zu ihm kommen und zu ihm sagen, aber Vater. Oder in 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Wir sind Söhne, Töchter Gottes und wir müssen uns nicht davor fürchten, dass unser himmlischer Vater uns fallen lässt und uns verwirft. Aber wir sind Kinder, die tiefe Ehrfurcht und Respekt vor aber unserem Vater im Himmel haben. Und deshalb kommen wir eben nicht mit dieser Haltung zu ihm. Hey Alter, was geht? Ich habe schon wieder verbockt. Die Sünde fühlt sich eben doch so gut an und ich kann sie nicht lassen. Aber du bist ja gnädig, du vergibst. Du liebst es zu vergeben, ich liebe zu sündigen. Wir sind ein gutes Team. Nee, nicht so. Unser Vater ist ein heiliger Gott und wir möchten in unserem neuen Herzen auch heilig sein. Wir möchten eigentlich tief in unserem Herzen mehr so sein wie Jesus, so demütig so wie er, so lieben wie er. Und darum jagen wir der Heiligung, dieser geistlichen Veränderung von innen nach außen, nicht halbherzig nach, sondern das ist uns ein ernstes Anliegen. Wir setzen alles dran, dass unsere Rettung sich in unserem Leben auswirkt. Wir wollen das, dass diese Früchte des Geistes, wie sie im Galaterbrief aufgezählt werden, ebenfalls von Paulus, die Liebe und die Demut und die Geduld und der Friede und die Freundlichkeit und die Sanftmut und die Treue und die Rücksichtnahme und die Selbstbeherrschung, dass die einfach in unserem Leben wachsen, reif werden, sichtbar werden. Und kann es sein, dass jemand denkt, ich weiß nicht. Wenn ich das so höre in dieser Predigt, dann dann weiß ich nicht, ich versage so oft. Immer wieder werde ich von meiner alten Natur überlistet, ich rege mich auf, ich werde neidisch, ich bin nicht geduldig, ich liebe nicht so, wie Christus und seine Liebe vorgelebt hat. Ich beleidige andere. Und wenn es nicht nach meinen Vorstellungen geht, dann greife ich sie an. Und wenn meine Ziele blockiert sind, dann werde ich zornig. Und meine sexuellen Fantasien, die bekomme ich auch nicht in den Griff. Es ist zum Verzweifeln. Ich werde meiner Verantwortung in diesem täglichen geistlichen Kampf nicht gerecht. Und deshalb gebe ich auf. Wer so versucht ist zu denken, dem ruft Paulus zu: Nein, ja nicht. Gib nicht auf. Da ist sehr wohl auf dieser einen Seite die Verantwortung, die du hast. Und die ist wichtig und du musst sie ernst nehmen. Aber Gott hat uns auch eine wunderbare Verheißung gegeben. Und die finden wir hier in Vers 13. Gott wirkt in uns das Wollen als auch das Vollbringen. Er ist es, der in unserem Leben wirkt und uns nicht nur bereit und willig, sondern auch fähig macht, das zu tun, was ihm gefällt. Wow. Wenn das nicht eine ermutigende Verheißung ist, wenn ich Paulus richtig verstehe, dann sagt er hier: Leute, wenn ihr mit aller Hingabe und alle Kraft nach geistlicher Veränderung strebt, wenn ihr alles dran setzt, um gegen die Sünde zu kämpfen, damit sich eure Errettung eben in eurem Leben auswirkt, dann tut ihr das nicht aus euch selbst heraus, sondern da steckt der Herr dahinter. Liebe Geschwister, auch unser Streben nach Reinheit und Gottgefälligkeit geht letztlich nicht auf uns selbst zurück, sondern auf ihn. Bevor du an deinem Charakter arbeitest, hat der Heilige Geist schon an dir gearbeitet. Bevor du geistlich wachsen willst, hat er schon das Wollen in dich hineingelegt. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, ist die Kraft, ist der Zünder, ist der Treiber sozusagen, der Energizer, der in uns wirkt und uns in Bewegung setzt. Und dass wir überhaupt uns geistlich verändern wollen, dass wir uns danach sehnen und uns wünschen, Christus ähnlicher zu werden, das geht nicht auf uns, sondern auf Christus zurück. Nicht ich bin die Quelle für mein Wollen, sondern er. Er hat es mir gegeben und weil er es mir gegeben hat, brauche ich auch nicht zu verzagen. Denn die Botschaft lautet nicht nur, dass er das Wollen gibt, sondern auch das Vollbringen. Er macht uns nicht nur bereit, das zu wollen, was er will, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Das ist die Botschaft des neuen Bundes. Also lasst uns nicht verzagen, wenn wir manchmal versagen. Wie hat der Matthias letzten Sonntag gesagt? Erinnert ihr euch noch an diesen Satz? Das Versagen gehört mit dazu in diesem Prozess der Veränderung. Wisst ihr warum? Es macht uns demütig und es macht uns bewusst, dass nur Gott das Werk, das er in uns begonnen hat, auch vollenden kann. Übrigens, diesen Gedanken hat uns Paulus immer wieder versucht zu vermitteln, auch schon im Philipperbrief, in Vers 6, im ersten Kapitel. Ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und ich denke, das, was das Wort Gottes uns hier sagt, dürfen wir so verstehen. Strengt euch an, seid aktiv. Setzt alles dran. Aber das in klarer Abhängigkeit von Gott. Weil er wird das vollenden, was er begonnen hat. Er vollendet es. Er hat es verheißen und wir sind mittendrin in diesem Prozess. Und ich denke, der Paulus hat dieses Prinzip der geistlichen Veränderung in seinen Briefen immer wieder angesprochen. wie dieses Zusammenwirken, dieses Zusammenspiel funktioniert. Den Korinthern schreibt in 1. Korinther 15, Vers 10, keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Paulus war aktiv, der hat alles dran gesetzt, der war fleißig, er hat gearbeitet im Reich Gottes. Er hat den Auftrag Gottes ernst genommen. Aber hat er angefangen und Gott hat dann mit Segen auf das reagiert, was Paulus begonnen hat? Wir deuten in unserer Welt vieles nach dem Prinzip der Linearität. Wir fangen an und tun das Richtige und Gott schenkt uns dann den Segen. Aber die Wahrheit sieht anders aus. Hören wir nochmal, wie Paulus das erklärt, gerade hier im Korintherbrief. Er sagt also, keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Ja, ich bin fleißig, ich habe meine Verantwortung wahrgenommen, ich habe mich angestrengt. Ohne das geht es nicht im Reich Gottes. Dann kommt aber dieses Aber. Nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern lange bevor ich etwas gearbeitet habe, hat die Gnade schon gearbeitet. Sie war schon vor mir da. Nicht ich war es, sondern sie war es, die meine Arbeit gesegnet hat, die mich befähigt hat, die das Wollen in mir hervorgebracht hat. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das war das Credo des Apostels Paulus. Auch den Kolossern schreibt in Kapitel 1, Vers 29, das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Also in diesem Prozess der geistlichen Veränderung ist es unsere Verantwortung, nicht müßig und lässig zu werden, sondern alles dran zu setzen mit tiefster Ehrfurcht vor Gott, dass das, was Gott uns geschenkt hat, dieses neue Leben, dass das freigesetzt wird in unserem Alltag und wir verändert werden. Müht euch ab, ringt, kämpft, legt ab das Böse, widersteht dem Teufel, haltet durch mit Furcht und Zittern. Das sind die Imperative des Neuen Testaments. Und wenn ihr verzagt und wenn ihr müde werdet und aufgeben wollt, dann vergesst nicht, dass letztlich nicht ihr wirkt, sondern der, der in euch ist. Und er macht euch willig und fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Es lohnt sich also in diesem Prozess der geistlichen Veränderung dran zu bleiben, darum zu ringen, kontinuierlich an der Veränderung unseres Charakters zu arbeiten. Aber letztlich ist es Gott, der uns heiligt und dieses Werk vollenden wird. Jesus sagt einmal seinen Jüngern, wenn ihr alles getan habt, wenn ihr alles befolgt habt, was ich euch gesagt habe, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir sollen tun, was wir können, aber zugleich wissen, dass alles vom Wollen bis zum Vollenden nur von Jesus kommt. Wir sind als seine Kinder von Kopf bis Fuß sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. So sagt es im Epheserbrief. Vor einer Woche sind wir aus unserem Spanienurlaub zurückgekommen, eigentlich vor einer Woche. Am Sonntag waren wir eigentlich schon angekommen. Es war eine lange Fahrt, über 1300 Kilometer. Vor jeder längeren Fahrt bete ich im Auto, bevor wir losfahren, und bitte Gott, uns zu bewahren vor Unfällen. Ich bitte ihn, uns ans Ziel zu bringen. Und dann ist es offensichtlich meine Verantwortung, loszufahren, vorsichtig zu fahren. Was noch? Ihr Autofahrer? Rücksicht nehmen, die Verkehrsregeln zu beachten, wachsam zu sein, ab und zu auch eine Pause einzulegen. Ganz wichtig heutzutage ist es, auf das GPS zu hören. Ich mag diese GPS-Illustration, sie ist banal, ich weiß, aber wisst ihr, früher, wenn man so, gerade wenn man mit anderen unterwegs war, hat man so dieses Funkgerät, dieses Walkie-Talkie gehabt. Ja, da musste man dann immer eine Funkverbindung herstellen, um dann einfach zu kommunizieren. So ist das nicht im geistlichen Leben. Nur so ab und zu mal eine Funkverbindung herstellen, um zu hören, wo will Gott mich haben, wie soll der Weg weitergehen, sondern GPS ist die bessere Illustration dafür. Ständig in dieser Verbindung bleiben, ja? Hören, wo geht der Weg hin? Natürlich ist ein GPS auch nicht vollkommen und man, ja, aber ihr versteht schon den Sinn der Illustration, ja? Das bringt mich jetzt ab von meinem Gedanken, aber man ist unterwegs und man hat seine Verantwortung. Und ich will mit ganzer Konzentration und Kraft dabei sein. Ich will das. Ich will alles dran setzen, damit wir vorwärts kommen und ans Ziel, das Ziel erreichen. Aber wenn wir dann sicher und unverletzt mit allen ans Ziel angekommen sind, wenn wir zu Hause sind, so wie letzten Sonntag, morgen früh, am frühen Morgen sind wir angekommen, dann was sagt der Johann? Das habe ich mal wieder gut hinbekommen. Alter, nein. Dann sage ich, danke, Herr, dass du uns nach Hause gebracht hast, dass du uns ans Ziel gebracht hast. Es ist deine Gnade, die uns mal wieder bewahrt hat. Und Geschwister, so ist es mit allen Dingen in unserem geistlichen Leben. Wir tun, was wir können und sollen und was wir eigentlich auch wollen und wissen zugleich, dass wir das nicht können, wenn Gott uns nicht dazu befähigen würde. Und ich bin sicher, wenn wir einmal vor unserem Herrn stehen, wenn wir wirklich daheim ankommen, das Ziel erreicht haben, dann werden wir alle bekennen, wir sind unnütze Knechte. Nicht unsere Anstrengung und unsere Treue und Klugheit, sondern nur deine Gnade hat uns bis hierher gebracht. Und darum gehört nur dir, o Herr, nur dir allein die Ehre. Denn durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Lass uns also diesem Ruf zur geistlichen Veränderung weiter folgen und immer wieder aufsehen auf unser großes Vorbild, unseren Herrn Jesus Christus, das einzige Vorbild, das uns nicht nur begeistert und motiviert, sondern auch befähigt und verändert und letztlich vollendet. Lass uns beten. Lieber Herr, wir haben auf dein Wort gehört und dein Wort ist die Wahrheit. Jetzt bitte ich dich für mein Leben, für das Leben meiner Geschwister, dass du dieses Wort auf unser Herzen anwendest. Herr, dass wir nicht nur vergessliche Hörer sind, dass das nicht nur da rein und wieder raus nach dem Gottesdienst, sondern dass es tiefer geht. Herr, dass wir neu motiviert wurden, uns geistlich verändern zu lassen von dir. Herr, dass wir auch immer wieder im Aufblick auf dich Kraft empfangen, neue Kraft empfangen, weiterzugehen auf diesem Weg. Nicht aufzugeben, nicht zu verzagen. Uns auch zu klammern an diese wunderbare Verheißung, die du gegeben hast, Herr, dass du das Wollen uns gibst und auch das Vollbringen. Dass du uns befähigst, diesen Weg gehen zu können und ans Ziel zu kommen. Dafür danken wir dir. Und wir preisen deine Gnade und wir wollen uns bewusst in deinen Dienst stellen und uns von dir verändern lassen, damit du geehrt wirst und wir viel Freude erleben, auch schon in diesem Leben und einmal in alle Ewigkeit. Amen.